zusammen. Ich begrüße auch nochmal alle ganz herzlich und möchte alle bitten, dass wir einmal aufstehen und gemeinsam beten. Herr, ich möchte, dass du jetzt hier bei uns bist. Du hast sehr viele Menschen hierher geführt. Niemand ist zufällig hier. Und du hast jedem etwas zu sagen. Von mir soll nichts sein, Herr. Du sollst alles geben und sagen, was du den Menschen sagen möchtest, Herr. Bereite die Herzen und schenk Ruhe und Frieden. Amen. Ich lese vor dem Predigttext noch ein Zitat von Shakespeare. Das Unsichtbare nur ist Wirklichkeit, und was das Auge sieht, ist alles Traum. Der Predigttext steht in Römer 8, die Verse 24 und 25. Denn wir sind gerettet, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das Erste, was hier in den Versen von Paulus an die Römer erwähnt wird, ist die Rettung. Wir sind zwar gerettet, schreibt er. Mit wir ist die Gemeinschaft der Gläubigen gemeint. Er schreibt an die Römer und bezieht sich da an die Gläubigen mit ein. Und dann wirft sich die Frage auf, was bedeutet es, gerettet zu sein? Wenn man sagt, man wurde gerettet, dann heißt es, man war vorher in einer Bedrohungslage oder in einer Gefahr. Wenn er wir sagt, heißt das, dass hier diese Menschen und deren Leben bedroht waren. Und eine Bedrohung des Lebens geht immer vom Tod aus. Jeder Mensch weiß oder sollte wissen, dass er eines Tages sterben muss, dass der Tod irgendwann kommen wird. Das wird, glaube ich, auch einer einsehen, der an nichts glaubt und anderen Religionen oder was auch immer für Ansichten hat, folgt. In der Schrift lesen wir dazu in 2. Samuel 14, Vers 14, ich lese davon den ersten Satz, denn wir sterben des Todes und sind wir Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Hiob 30, Vers 23, denn ich weiß, du wirst mich gehen lassen zum Haus, da alle Lebendigen zusammenkommen. Und zuletzt Hebräer 9, Vers 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einen Unterschied gibt es hier in der Betrachtung der Gegenwart des Todes. Die meisten Menschen rechnen nicht damit, dass sie sterben. Oder sie machen sich keine Gedanken, in einem gewissen Alter vielleicht erst, oder wenn irgendwas bevorsteht. Ja, wenn wir ständig an den Tod denken würden, würde das Leben wahrscheinlich auch keinen Spaß machen. Aber es ist auch lebensfern, wenn wir den Tod ausblenden, wenn er doch dazugehört. Und ich denke, hier können wir erkennen, dass irgendwas mit dem Tod für uns Menschen nicht stimmt. Ja, wenn wir nichts zu befürchten haben vor dem Tod, wenn danach nichts kommt, es keinen Gott gibt und wir uns nicht rechtfertigen müssen, dann müsste es eigentlich nichts zu fürchten geben, außer dass es einfach endet. Die Bibel bezeichnet Menschen, die wir als lebendig betrachten, als Tote. 1. Mose 2, Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Adam und Eva sind an dem Tage nicht sofort tot umgefallen. Was meint die Bibel, wenn hier steht, an dem Tage, da du davon isstest, musst du sterben? Hesekiel 18, Vers 4. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Sprüche 21, Vers 16. Ein Mensch, der vom Wege der Klugheit abirrt, wird weilen in der Schar der Toten. Ja, wir lesen hier, dass jeder, der sündigt, sterben muss. Nun sind wir aber alle hier, wirklich lebendig. Das bedeutet vielleicht, dass keiner von uns gesündigt hat oder vielleicht, dass Gott gelogen hat. Wir wissen, dass jeder von uns gesündigt hat. Einige Leute, wenn man sie darauf anspricht, würden das nicht zugeben, weil sie das Wort vielleicht nicht mögen. Aber wenn man Menschen fragt, ob sie was Falsches getan haben, dann wird das jeder heute einsehen. Es ist inzwischen sichtbar für jeden, was der Mensch Falsches antut. Seinen Mitmenschen, der Schöpfung, der Natur, im großen Stil, was unsere Länder tun, mit anderen Ländern, wie wir andere ausbeuten, aber auch der einzelne Mensch, wie er seine Mitmenschen und die Schöpfung ausbeutet. Es ist einfach für jeden offensichtlich, dass der Mensch die Ursache ist für den Schaden in der Welt. Aber das Wort Sünde lehnen die Menschen weiterhin ab, weil das beinhaltet, dass sie nicht nur gegen Menschen und gegen Schöpfung, sondern gegen Gott selbst, der alles erschaffen hat, ja, sündigen oder falsch handeln. Wenn diese Sünder nun weiterleben, hat Gott dann gelogen? In Kolosser 2, Vers 13 wird deutlich, was gemeint ist. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden. Die Bibel meint damit nicht, dass unser Körper gestorben ist. Unser Körper wird eines Tages ohnehin vergehen. Aber die Bibel meint, dass wir geistlich tot sind. Und wenn wir geistlich tot sind, müssen wir auch davon ausgehen, dass wir bereits zum Tode verurteilt sind. Epheser 2, Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Wir sind zum Tode verurteilt. Gott lügt nicht. Und was Gott vorhat, ist, er will dich bewahren vor diesem Tod. Eben durch die Rettung, die Paulus hier anspricht. Indem Gott selbst ins Fleisch kam, also Mensch wurde. Er, der sündlos war, der nichts getan hat, ließ sich mit allen unseren Sünden ans Kreuz nageln und sterben. Aber er blieb nicht tot, sondern er stand wieder auf von den Toten. So ermöglichte er uns die Rettung. Und so wie er damals persönlich auf Erden wirkte, mit seinen Wundern und diesem Tod und der Auferstehung, so wirkt er heute noch, hier und jetzt, durch sein Wort und durch den Geist. Im Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker wird es so schön ausgedrückt. Jesus Christus ist durch Wort und Geist beständig am Werk und hat dabei immer das ewige Heil und die Errettung der Menschen aus Tod und Verdammnis im Auge. Diese Rettung schenkt Gott uns Menschen. Wie kannst du aber ein Geschenk annehmen, das dich von der Sünde befreien soll, wenn du gar nicht erkennst, dass du ein Sünder bist? Wenn du nicht erkennst, dass du in Seenot bist und du glaubst, du schwimmst sicher, dann wirst du auch keinen Rettungsring annehmen, den dir einer zuwirft. Du musst erkennen, dass du hilfebedürftig bist und einsehen, dass du ein Sünder bist. Du musst es vor Gott bereuen, Reue zeigen und glauben, dass Jesus deine Sünde mit in den Tod nahm und du nur durch ihn allein gerettet werden kannst. Jedem, der sein Wort hört oder liest, zeigt Gott genau diese Botschaft. Wir erkennen durch sein Wort unsere Sünde. Spurgeon schrieb einmal, wer die Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald merken, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Und wenn du das erkannt hast, nimm den Rettungsring an, den Gott dir zuwirft. Warte nicht, irgendwas zu bereinigen oder in Ordnung zu bringen, irgendwas mit Freunden zu klären. Denk nicht an, was du aufgeben musst, sondern bete zum Herrn und du wirst sehen, er wartet bereits. Paulus schreibt weiter über das Gerettetsein, dass es auf Hoffnung sei. Was ist damit gemeint? Gerettet doch auf Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die man sieht, die er aber als keine Hoffnung bezeichnet, falsche Hoffnung und eine, die man nicht sieht. Wir schauen uns zuerst die falsche Hoffnung an. Was ist Hoffnung? Wenn man das Wort im Duden nachschlägt, findet man Folgendes. Zuversichtlich erwarten, wünschen und damit rechnen, dass etwas eintreten oder der Wirklichkeit entsprechen wird. Auf jemanden etwas, seine Hoffnung, sein Vertrauen setzen. Zuversicht, positive Erwartungen, Vertrauen in die Zukunft, in sein Geschick haben, von Hoffnung erfüllt sein Hoffnung haben. Im altgriechischen Wörterbuch steht ungefähr das Gleiche. Das Wort bedeutet erwarten, mit etwas rechnen. Was wohl damals noch ein bisschen anders gewesen sein könnte, ist, dass nicht nur Positives, sondern auch Negatives erhofft werden kann. Nur, dass wir dann nicht mehr von Hoffen, sondern von Fürchten sprechen. Theoklitos, ein griechischer Dichter, schrieb: Ein Mensch hofft, solange er lebt. Erst die Toten hoffen nicht mehr. Wenn Hoffen erwartet oder mit etwas rechnen bedeutet, dann erwartet jeder Mensch etwas in seinem Leben oder von diesem Leben. Ist es positiv, dann hofft er. Ist es negativ, dann fürchtet er. Worauf hofft der Mensch? Hauptsächlich heutzutage auf materielle und sichtbare Dinge. Dinge, die, wie die Bibel es nennt, fleischlich sind. Die meisten Menschen setzen ihr Vertrauen auf Geld, denn damit ist vieles in der Welt zugänglich. Nahrung, Haus, Kleidung, alles, was wir in unserem Leben so tun wollen, ist durch Geld zugänglich. Einige setzen auf Karriere, denn wenn sie was gelernt haben, fühlen sie sich abgesichert. Andere setzen auf menschliche Macht, sie vertrauen darauf, dass jemand sie schützt oder durchbringt oder versorgt. Und wieder andere setzen ihre Hoffnung auf Freizeit, ja, weil die Arbeitswoche sie ablenkt, aber am Wochenende die innere Leere spürbar wird, geht man vielleicht aus, Partys, Kino, Fußball, Fitness, Restaurants, was wir halt tun. Das muss nicht heißen, dass das Schlimmes ist. Es geht nur darum, ob wir damit Leere ausfüllen oder ob wir das wirklich zur Freude tun. Und wen diese materiellen Dinge nicht reichen und wen sie nicht ausfüllen, der sucht weiter. Und auch hier gibt es viel Angebot. Einige setzen auf Reinkarnation, also Wiedergeburt ins Fleisch. Menschen philosophieren rum und einige kommen dabei zum Ergebnis, dass sie selbst schon mal hier auf der Erde waren. Und weil sie weise Sätze zu ihren Theorien dazugeben, hängen wir uns an sie ran. Andere setzen auf andere Götter. Was für Götter? Wer vertritt sie? Was wollen die Götter von dir Gutes? Interessieren sie sich für dich? Wieder andere glauben, sie selbst seien Götter und müssten nur in sich selbst die Kraft entdecken. Die Kraft der Menschen sehen wir täglich, haben wir schon angesprochen. Es ist keine gute. Eine zerstörerische Kraft hat der Mensch in sich. Was er schafft, ist selten gut. Atheisten glauben, es gibt keinen Gott. Aber auch das ist eine Hoffnung ohne Grundlage. Hier verlässt man sich auf Vermutungen. Auch wenn sie manchmal auf vielleicht wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Der Mensch beobachtet etwas und zieht Rückschlüsse auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Aber wie oft lag der Mensch schon falsch? Und immer noch bleibt dann die Frage, warum bleiben die Menschen denn unzufrieden, wenn sie doch Hoffnung haben? Und selbst wenn sie recht hätten mit dem, was sie tun und glauben. Wir kommen gleich dazu, wie widersprüchlich der Mensch da ist. Das sagt die Bibel ganz genau. Aber wenn sie recht hätten, wie weit haben sie denn gedacht? Bis zum Tod und nicht weiter. Höchstens. Alles andere redet sich der Mensch ein. Wie kann dir jemand erzählen, was nach dem Tod ist, wenn er ihn selbst nie erfahren hat? Nur ein einziger war auf der anderen Seite und ist aus eigener Kraft zurückgekommen. Alle anderen vermuten nur. Würdet ihr mir glauben, wenn ich vom Tod berichte? Warum sollen wir das irgendjemand anderem glauben? Ja, die Menschen versuchen sich den Anfang und das Ende zu erklären. Einen Endpunkt im Leben und auch in der Welt gibt es nicht und auch keinen Anfangspunkt. Deshalb können wir uns das auch nicht so vorstellen. Was war denn vor dem Anfang? Das kann niemand beantworten. Die Philosophen nennen das den Rückschritt ins Unendliche. Weil immer etwas vor dem Anfang gewesen sein muss, hört diese Frage nicht auf. Und wann endet alles und wie löst sich alles auf ins Nichts und danach? Niemand kann sich das vorstellen, weil Gott es so nicht vorgesehen hat. Es gibt einen Anfang und ein Ende, aber beides, so verrückt das klingt, ist ewig. Der Anfang und das Ende ist Jesus. Das lesen wir in der Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Mit Jesus leben wir ewig. Ohne Jesus leiden wir ewig, schon hier, aber auch nach dem Tod leiden wir weiter. Und wenn wir hier ohne Jesus leben, dann bleiben wir unzufrieden. Nur deshalb kommt der Mensch nicht zur Ruhe. Er jagt nur nach Sichtbaren. Wieso glaubt er nicht einfach, dass ohne Jesus das Leben immer so hoffnungslos bleiben wird? Was ist die Alternative? Das Leben hier unten? Und wenn es endet, was nimmst du mit? Wir wachen dann auf der anderen Seite auf und merken, dass alles, was wir für wahr hielten, weg ist, verschwunden, wie ein Traum, eine Lüge. Und dann stehen wir da und das, was vorher für uns unsichtbar und unwirklich war, das ist dann die Realität. Und wir bringen nichts mit, nichts. Das Wort Gottes sagt uns das, aber es klingt verrückt für uns, für weltlich gesinnte Menschen, die nur das Sichtbare schätzen. Die Bibel sagt dazu in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Dass das Sichtbare unwirklich wird, können wir jetzt bereits sehen, daran, dass der Halt, den wir hatten, jetzt wegbricht. Stellt euch einen Schlafenden vor, wie er da liegt und träumt und wie er was vielleicht Schönes träumt, wie er sich vergnügt, wie er ein Haus baut oder sich in seinem Auto fortbewegt und das Leben genießt. Und wann wird dieser Mensch höchstwahrscheinlich aufwachen? In der Regel dann, wenn der Traum zum Albtraum wird. Dann werden wir unruhig, spüren Ängste, plötzlich Auswirkungen auf den Körper, verrückterweise. Der Traum passiert in unserem Kopf, aber es hat Auswirkungen auf unseren Körper. Wir atmen unruhig, bewegen uns unruhig von etwas, das es gar nicht gibt. Und so ist es mit unseren Hoffnungen hier auf der Erde zurzeit. Der Traum, die Hoffnung wird erschüttert. Arbeitsstellen fallen weg. Geschäfte schließen, Feste fallen aus, Freizeitaktivitäten und Reisen stark eingeschränkt. Alles, worauf wir unsere Hoffnung setzen, wird gerade erschüttert und entwickelt sich zum Albtraum. Das ist eine sehr traurige Sache. Da geraten Menschen in Nöte, Familien bang um ihre Existenz, Sorgen und Angst vor der Zukunft. Aber es ist auch das, was Gott uns bereits gesagt hat, immer und immer wieder. Aber wir halten das für unwirklich. Jesaja 44, die Verse 13 bis 20. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt. Wie einen schönen Menschen in einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und backt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davon nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich. Wärmt sich auch und spricht: Ach, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht: Errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Er kommt nicht zur Einsicht, keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte: Ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen. Und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen? Und sollte knien vor einem Klotz? Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, sodass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird: Ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält? Diese ganzen Systeme der Versorgung und Arbeit und des Wohns, die haben wir alle selbst geschaffen. Alles, was wir sehen, haben wir selbst errichtet. Aus Vergänglichem, so wie dieser Zimmermann. Und nachdem wir es selbst errichten, setzen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen darauf? Sind wir so naiv? Das wird alles vergehen, alles. Zu Asche und Staub werden. Alles, worauf der Mensch baut, ist nichtig. Menschliche Macht vergeht. Psalm 37, Vers 35 bis 36. Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Dann kam ich wieder vorbei. Siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Das Leben, vergänglich. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wissen, begrenzt. 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Fleisch und Ruhm vergehen. 1. Petrus 1, Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Und außerdem ist auf Geld und Besitz zu setzen eine Verleumdung Gottes. Hiob 31, die Verse 24, 25 und 28. Hab ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold gesagt, mein Trost? Habe ich mich gefreut, dass ich großes Gut besaß und meine Hand so viel erworben hatte? Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter gehört. Denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Aber das alles ist auch eine Chance, aus dem Albtraum aufzuwachen. Da ist jemand, der an den Schlafenden rüttelt, um sie aus dem Albtraum zu holen. Der Herr Jesus. Denn die Menschen wachen erst in Krisen auf. Und jetzt ist eine solche Krise. Der Herr wird diese nutzen, um einige wachzurütteln. Ungläubige, um ihnen zu zeigen, dass alles hier unwirklich ist. Und Gläubige, um sie zu erinnern, dass das nur vorübergehend ist. Bestimmt wird nicht die breite Masse erweckt werden, aber doch die, die der Herr berufen hat. Johannes 10, Vers 3. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und das will Paulus ausdrücken, wenn er fragt, wie können wir auf das hoffen, was wir sehen? Es geht nicht. Gott hat doch alles Irdische und Sichtbare zuvor als vergänglich und nutzlos bezeichnet. Überall in der Bibel wird das gesagt. Eine Hoffnung muss vollkommen sein, unerschütterlich. Sie muss in jeder Lage bestehen, auch im Tod, im Sterben. Wenn sie das nicht kann, dann ist es keine Hoffnung. Alles, was entfallen kann, was wegfallen kann, kann keine Hoffnung sein. Also wie wir gesagt haben, Geld nicht, das Leben nicht, Gesundheit nicht, das kann alles wegfallen, jederzeit. Kein Mensch kann darauf bauen und hoffen. Alles, was wir für greifbar und sichtbar halten, woran wir uns festhalten, das ist unwirklich. Alles Sichtbare ist am Ende nicht echt. Einfach eine Lüge. Was gibt uns aber dann Hoffnung? Paulus schreibt hier, wir sollen hoffen auf das, was wir nicht sehen. Die Wirklichkeit ist das Unsichtbare. Der Herr stellt alle unsere angebliche Weisheit auf den Kopf. Alles, was wir als groß erachten, ist in seinen Augen klein und nichtig. Wir glauben, große Menschen mit Stärke können bestehen. Der Herr sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir sagen, dass dieser oder jener der Erste und der Größte ist. Und der Herr sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Wir glauben, weise zu sein. Der Herr sagt, die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. 1. Korinther 3, Vers 19. Wir glauben, wir leben. Der Herr bezeichnet uns als Tote, Sprüche 21, Vers 16. Wir versuchen, unser Leben zu erhalten und zu retten. Und der Herr sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Matthäus 16, Vers 25. Und jetzt sagt er, das für uns Unsichtbare ist die Wirklichkeit. Auf das Unsichtbare sollen die Geretteten hoffen. In Römer 1, Vers 20, Kolosser 1, Vers 15 und in 1. Timotheus 1, Vers 17 spricht Paulus stets von Gott als dem unsichtbaren Gott. Das Unsichtbare ist ewig, das Sichtbare zeitlich, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 18. Hoffen wir auf Gott, hoffen wir auf etwas Ewiges. Dieser rettet uns also auf Hoffnung, so wie es der Name Jesu schon sagt, Jeshua, Jahwe ist Rettung. Wo aber kommt die Hoffnung her? 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung Jesu begründet also unsere Hoffnung. Denn dadurch haben wir die Hoffnung, ewig leben zu dürfen. Durch die Auferstehung ist der Zorn Gottes nicht mehr über uns. Jesaja 12, Verse 1 und 2. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wenn wir gerettet sind und glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, haben wir jetzt schon das ewige Leben. Das heißt, wir müssen keine Angst haben vor dem Tod, keine Angst haben vor Krankheit, keine Angst haben vor Kummer und vor allem, was das Leben mitbringt. Im Vergleich zur Ewigkeit ist alles, was wir hier durchmachen, kurz. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gott verspricht uns nicht, dass im Leben kein Leid kommt. Jesus selbst hat unendlich viel gelitten. Er verspricht uns aber, dass er uns begleiten wird und uns seinen Beistand gibt und seine Kraft, und zwar durch den Heiligen Geist, den jeder Gerettete empfängt. Manches Leid kann auch Prüfung sein, die Segen bringen wird, wie bei Hiob zu lesen ist. Hiob 23, Vers 10. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden werden wie das Gold. Und 5. Mose 8, Vers 2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und manchmal ist es auch Züchtigung. Aber selbst wenn der Herr Leid zur Züchtigung gebraucht, dürfen wir hoffen. In Hebräer 12, Vers 11 haben wir diese Zusage. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das ist manchmal für uns nicht zu verstehen, wenn wir in so einer Lage sind. Auch Gerettete haben Momente, in denen sie die Zusagen vergessen oder nicht mehr so fest glauben können. Denn Hoffnung geht immer einher mit Glauben. Wir haben Jesus geglaubt, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist etwas Unmögliches. Wenn wir das glauben, wir glauben, dass er das ganze Geschehen der Welt in der Hand hält, das Leben und alles, was geschieht, alles, dann müssen wir auch auf ihn hoffen können. Wenn dieser Gott uns Zusagen macht, können wir darauf vertrauen. Also wenn wir mutlos schauen werden, schauen wir nach seinem Mut, seinen mutmachenden Aussagen in der Bibel und nach Vorbildern. Hiob hat gelitten. Josef ging durch Leid im Leben. Seine Brüder verkauften ihn, er saß im Gefängnis. Daniel musste Leid ertragen. Für seine Gottestreue wurde er in die Löwengrube geworfen. David wurde verfolgt und bedrängt. Und auch Paulus musste viel leiden. Er schreibt dennoch im 2. Korinther 4, Vers 16. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir sollen auch Rechenschaft über unsere Hoffnung ablegen. Das lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 15. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn wir nicht in Bedrängnis hoffen, wie können wir anderen ein Vorbild sein? Denn das ist das Licht, von dem wir lesen, dass wir sein sollen. In Matthäus 5, in den Versen 14 und 15. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Die Menschen sehen doch auch, ob wir in schlechten Zeiten hoffen auf das Unsichtbare. Abraham und seine Frau waren in einem Alter, in welchem biologisch gesehen keine Nachkommen mehr gezeugt werden können. Und doch glaubte er Gott, der ihm Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel zusagte. Er war fast 100 Jahre alt. und seine Frau über 90. Er glaubte das, was unmöglich war. Das, was er sich nicht vorstellen könnte, aus eigener Kraft zu schaffen. Und doch hat sich dieses Versprechen verwirklicht. Das für Abraham Unsichtbare ist Wirklichkeit geworden. Noah sah keinen Regen und baute die Arche. Die Menschen verspotteten ihn. Sie kannten keinen Regen damals. Doch es regnete. Das Unsichtbare wurde zur Wirklichkeit. Und so wird auch zuletzt die Zusage des Herrn Wirklichkeit werden, dass er wiederkommen wird, um seine Auserwählten zu holen. Deshalb soll uns die Hoffnung auch anspornen, ein reines Leben zu führen. Wenn wir die Welt um uns herum jetzt betrachten, wie sie sich ängstigt und nicht weiß, was kommt, wie sie hofft, dass alles bloß so bleibt, wie es ist, weil das alles ist, woran sie festhält, und gleichzeitig jeden Tag schlechter und schlechter sich benimmt und sich weiter entfernt von Gott, da müssen wir die Hoffnung haben im Auge und nicht diese Welt, die Hoffnung zum Himmel, zum Herrn. Wir sollen nicht die Welt nachahmen, sondern den Herrn. Gerade in der heutigen Zeit. An vielen Stellen in der Schrift hat uns der Herr die Zeichen der Zeit gesagt, die kurz vor seiner Wiederkunft erkennbar sein werden. Niemand kennt die genaue Stunde und niemand weiß den genauen Zeitpunkt. Aber ich glaube, wir können uns alle ausmalen, dass wir keinen Frühling und keinen Sommer mehr haben auf der Weltenuhr. Die Jahreszeit ist eher dunkel. Und weil der Herr nicht möchte, dass wir das wissen, sondern dass wir immer bereit sind und auf ihn warten, deshalb hat er uns das auch nicht gesagt. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir sollen nicht zu sehr das hier unten im Blick haben, was um uns herum ist, die Welt, worauf wir uns stützen, die Systeme, die Renten. Wenn der Herr wiederkommt, sollten wir nach oben geschaut haben, denn dabei würden wir erkennen, dass wir zwar bald bei ihm sind, aber noch weit davon entfernt sind, ihm ähnlich zu sein. Und in seiner Nähe sollten wir uns doch bemühen, dass wir so werden, wie er es will, ihm ähnlicher. Und das kann der Heilige Geist in uns bewirken, wenn wir das zulassen. 1. Johannes 3, Vers 3. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. So wird durch die Hoffnung auch der Heilige Geist in uns die Kraft schenken, die Sünde mehr und mehr zu hassen und aus unserem Leben zu verbannen. Diese noch nicht sichtbare Vorstellung des ewigen Lebens, das, was noch nicht wirklich ist, noch nicht da ist, das war für Paulus durch sein Hoffen so wirklich geworden, dass er an dem Leben hier nicht mehr hing. Auf das Leben beim Herrn Jesus freut er sich so sehr, dass er sagen konnte, denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Möge der Herr uns diese Einsicht schenken. Amen. Ja.